Liebe Geschwister, der Predigttext, der ist aus dem Lukasevangelium, Kapitel 22, die Verse 39 bis 53. Lukasevangelium, Kapitel 22, Verse 39 bis 53. Da berichtet der Evangelist Lukas: Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie: Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief: Halt, hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel, und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Ich habe das Thema der Predigt überschrieben: Jesus, der Sohn Gottes, war gehorsam bis zum Tod dir zugute. Jesus, der Sohn Gottes, war gehorsam bis zum Tod dir zugute. Der erste Punkt: Jesus, der versucht wurde wie wir, ist unser Helfer in Versuchungen. Ich lese nochmal die Verse 39 und 40. Jesus verließ die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg, und seine Jünger folgten ihm. Als er an dem Ort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Jesus ging wie gewohnt, berichtet Lukas, zum Ölberg, zu der Stätte, wo er mit seinen Jüngern während der Passawoche gewöhnlich übernachtete. Jesus sieht also keinen Grund, seiner Gefangennahme auszuweichen. Jesus weiß darüber Bescheid, dass Judas schon geplant hat, ihn zu verraten. Der Verrater lief darauf hinaus, die führenden Juden wollten wissen, wo hält Jesus sich nachts auf, wo können sie ihn ergreifen, sodass es kein Aufsehen erregt. Und Judas wollte es ihnen sagen. Und Jesus weiß das und geht wie gewohnt an genau den Ort, wo er gewöhnlich mit seinen Jüngern übernachtete. Und seine Jünger folgten ihm. Und Jesus wird seinen Jüngern auch gleich eine Lektion in Sachen Nachfolge erteilen, nämlich hinsichtlich der Frage, was sollen wir machen, wenn wir in Versuchung geraten? Und die Antwort, die wir bekommen, ist beten. Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Vers 40. Im Griechischen wird hier für das Wort Versuchung ein Wort gebraucht, das je nach Zusammenhang eher eine äußere Prüfung bezeichnen kann. Also so eine mündliche Prüfung, dafür hat man auch so ein Wort benutzt. Eine Prüfung. Da werden Fragen gestellt und man muss die Antwort wissen. Was aber auch damit gemeint werden kann, ist eine innere Versuchung, die natürlich mit der äußeren Prüfung zusammenhängt. Mancher sagt sich, ich gehe lieber nicht in diese Prüfung. Ich habe die innere Versuchung zu kneifen. Ne, so sind die beiden Dinge oft aufeinander bezogen. Und so ist es auch hier gemeint. Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass bestimmte Dinge geschehen werden, Prüfungen, die werden für sie zur inneren Versuchung. Die werden für sie zum Anlass werden, an Jesus irre zu werden. Und jetzt sagt Jesus ihnen, sie sollen Gott vorher, bevor das passiert, darum bitten, dass sie in den kommenden Ereignissen nicht versagen, sich also nicht von Jesus lossagen. Jesus hat dem Petrus zuvor bereits darauf hingewiesen, dass da eine Prüfung kommt und dass er, Jesus, für Petrus und auch für die anderen Jünger, Gott darum gebeten hat, dass sie im Glauben bewahrt bleiben. Lukas 22, Vers 31 und 32. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also Jesus betet für seine Jünger, aber er fordert sie auch auf, selbst für sich zu beten, damit sie in der Versuchung nicht versagen. Ja, so ist der Zusammenhang, dass in jeder äußeren Prüfung die Gefahr steckt, dass sie zur inneren Versuchung wird. Und die innere Versuchung selber ist noch keine Sünde, ist noch kein Abfall. Solange man dieser Versuchung nicht vollends nachgibt. Das, wozu Jesus seine Jünger hier auffordert, kann man also noch etwas genauer ausdrücken. Betet darum, dass ihr nicht in eine solche Versuchung geratet, die dazu führt, dass ihr euch endgültig von mir abwendet. Was Jesus hier voraussetzt, bei seinen Jüngern, auch bei uns, es wird immer wieder solche Anlässe geben, die uns in die Gefahr bringen, dass wir uns von Jesus abwenden. Bei den Jüngern ist es so, da bezieht sich die Aufforderung auf die unmittelbar bevorstehende Prüfung der Jünger. Da werden gleich Dinge passieren, auf die sind sie nicht vorbereitet. Sie rechnen nicht damit. Und ähnlich geht es uns als Jünger von Jesus und Jüngerinnen von Jesus auch. Es passieren Dinge, Gott führt Dinge in unserem Leben herbei, auf die wir menschlich gesprochen nicht vorbereitet sind. Wir rechnen nicht damit. Ein Paradebeispiel dafür ist das Buch Hiob. Dem Hiob passieren Dinge, über die Gott ihm vorher nichts sagt. Die kommen einfach. So ist es mit den meisten Dingen in unserem Leben. Die kommen einfach, unangekündigt. Wir sollen Gott regelmäßig darum bitten, dass er uns vor solchen Versuchungen bewahrt, die dazu führen würden, dass wir vom Glauben abfallen. Also dass wir an Jesus irre werden. Dass wir dann irgendwann sagen, ich will mit diesem Gott, ich will mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben. Noch anders angewandt, warum geben wir manchen Versuchungen nach? Und hier auch die Antwort, weil wir nicht gebetet haben. Im Beten, wenn es echt ist, bekennen wir Gott unsere Hilflosigkeit. Also ein Grund, warum man in Versuchungen versagt, ist so eine falsche Selbstsicherheit. Mir wird schon nichts passieren. Und wenn dann eine Prüfung kommt, ich werde sie schon bestehen. Ne? Im Gebet bekennen wir unsere Hilflosigkeit vor Gott und bitten ihn um Dinge, die nur er tun kann. Und nur er kann uns innerlich aufrichten und in Versuchung aufrechterhalten. So, das sagt Jesus seinen Jüngern, und er selber steckt gerade auch in einer großen Versuchung. Vers 41, dann ging er allein weiter. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Jesus, der steht in derselben Prüfung und Versuchung wie wir auch. Wahrscheinlich sogar oder gewiss sogar in einer noch viel größeren, als wir sie uns vorstellen können. Ja, das ist jetzt auch hier der Leitvers für die Woche, den ich aus diesem Text ausgesucht habe, Lukas 22, Vers 42. Das sind zwei Bitten eigentlich, ne? Eine erste Bitte, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Erste Bitte. Zweite Bitte. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Und verbunden werden beide Bitten mit einem Aber. Und da zeichnet sich schon, da wird schon dran deutlich, die beiden Bitten, da steckt ein gewisser Gegensatz drinne. Also in der ersten Bitte formuliert Jesus einen Wunsch, eine Bitte. Herr, wenn es sein kann, dann lass mich jetzt nicht sterben. Aber wenn es nicht anders sein kann, und wenn es dein Wille ist, ja, dann soll dein Wille geschehen. Dann bin ich bereit zu sterben. Manche Ausleger haben sich auch schon gefragt, ist Jesus hier in seiner Versuchung hat er nicht schon so eine Linie überschritten, wo er zumindest innerlich schon gesündigt hat? Na, ist es nicht schon eine Sünde, so einen Wunsch zu formulieren, wie in der ersten Bitte, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Nun, ich kann es freiweg sagen, es ist keine Sünde, weil andere Stellen im Neuen Testament machen deutlich, nein, also Jesus ist versucht worden wie wir, aber ohne Sünde. Ich leite daraus ab, dass es innere Versuchungen gibt, die nicht automatisch mit Sünde verbunden sind. Es gibt innere Versuchungen, wo wir Dinge abwägen, wo wir kämpfen und wie der Kampf ausgeht. Davon hängt letztlich ab, ob wir gesündigt haben oder nicht. Ja, Also so viel lässt sich eindeutig aus der ersten Bitte sagen. Ne? Jesus möchte lieber am Leben bleiben, als dass er auf grausame Weise hingerichtet wird. Jesus ist sich auch dessen bewusst, dass sein Tod und dass sein Leiden und Sterben nicht bloß irgendein Leiden sind. Er weiß, dass dieses Leiden als Ausdruck von Gottes Zorn auf ihn kommt. Also steckt in dieser Bitte auch drin, Herr, wenn es sein kann, schaff doch irgendeine Möglichkeit, mach doch irgendeinen Weg frei, dass mich dein Zorn nicht trifft. Hast du nicht eine andere Lösung, um Menschen zu retten, als dass ich jetzt in die Bresche springen muss und deinen Zorn auf mich ziehe? Gibt es keine andere Möglichkeit? Eigentlich weiß Jesus, dass er sterben muss, ne? Also Jesus selbst hat seinen Jüngern mehrfach gesagt, dass er nach Jerusalem gehen muss. Er muss dort sein Leben hingeben als Lösegeld für viele. Das hat er jetzt nicht vergessen. Und trotzdem kommt jetzt dieser Wunsch in ihm auf. Herr, wenn es sein kann, lass mich nicht deinen Zorn spüren. Die Rede ist hier vom Kelch. Das ist ein bildliches Wort, wie so oft aus dem Alten Testament entlehnt, ne? Der Kelch oder der Becher, den Gott darreicht, der symbolisiert häufig seinen Zorn. Zum Beispiel Psalm 75, Vers 9. Der Herr hält einen Becher in der Hand, gefüllt mit scharfem, gärendem Wein. Allen auf der Erde, die sich ihm widersetzten, gibt er von diesem Wein zu trinken. Sie alle müssen den Becher leeren bis zum letzten bitteren Tropfen. Der Zusammenhang ist der, da hat ein Mensch sich so sehr versündigt, dass Gott ihm diesen Becher reicht und er muss ihn trinken. Und dieser Becher wird ihn töten, der Inhalt. Und das hat Jesus vor Augen. Gott selber reicht ihm jetzt einen Kelch dar und er wird an dem Inhalt dieses Kelches sterben. Na, und deswegen diese Bitte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will ihn nicht trinken, ist mir zu schwer. Also, in seiner ersten Bitte bekennt Jesus, dass er, wenn es nach ihm geht, wenn es nach ihm gehen würde, dass er den Zorn Gottes über die Menschen lieber nicht an sich erfahren möchte. Und dann kommt die zweite Bitte. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. So, und hier in der zweiten Bitte kommt zum Ausdruck, dass Jesus der Versuchung nicht erlegen ist. Zwar spürt Jesus in sich den Wunsch danach, dem Leiden, dem Tod und dem Zorn Gottes zu entgehen, aber hier bekennt er, dass er da, wo er selber nicht mehr weiß, was er gerade wollen soll, seinen Willen nicht zum Maßstab erhebt, sondern den seines Vaters. Er will, dass sich nicht sein an dieser Stelle schwacher menschlicher Wille erfüllt, sondern der des Vaters. Was hier unter anderem auch drin steckt, ist die Tatsache, dass das, was Jesus letztlich durchhalten ließ, dass er bis ans Kreuz ging, das war nicht seine Liebe zu uns. Wenn er nur auf uns geblickt hätte, an dieser Stelle, er wäre nicht ans Kreuz gegangen. Es musste etwas Wichtigeres her, also etwas, was für Jesus wichtiger war als wir. Wir sind ihm wichtig, er liebt uns. Aber wichtiger ist für ihn der Vater. Für Jesus ist der Vater, sein Vater, der Dreh- und Angelpunkt von allem. Ne, mit ihm ist er seit Ewigkeit vereint. In seinem Auftrag ist er Mensch geworden, ist er in diese Welt gekommen, um sein Leben für uns zu geben. Als Lösegeld für viele. Vers 43. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. So und so wie Lukas das erzählt, muss man wohl annehmen, das Gebet von Jesus ist erhört worden. In dem Moment noch, wo Jesus ringt, kommt Gott schon zu Hilfe. Für uns vielleicht verwunderlich, jetzt in Gestalt eines Engels. Wahrscheinlich geht es hier vor allen Dingen darum, dass der Engel Jesus äußerlich stärkt. In Vers 44 heißt es ja, sein innerer Kampf wurde so heftig, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Manche Ausleger meinen, er hätte Blut, also im wörtlichen Sinn Blut geschwitzt. Das ist hier wahrscheinlich nicht gemeint. Sondern gemeint ist, dass sein Schweiß wie ein Rinnsal, also wie wenn man eine Wunde hat und das Blut rinnt raus, so rinnt ihm der Schweiß vom Körper. Also er hat körperlich eine äußerste Anstrengung zu bestehen, auch durch die innere Versuchung. Er ist so angespannt. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber wenn ein Mensch richtig Angst hat, Todesangst hat, dann zeigt sich das auch nach außen. Das hat körperliche Erscheinungen. Und so ist es bei Jesus auch. Er hat solch eine Todesangst, oder vielleicht noch genauer formuliert, er hat Angst, jetzt etwas Falsches zu tun. Also diese beiden Bitten bringen ja zum Ausdruck, Jesus weiß im Moment selber nicht, was soll er jetzt wollen, was ist jetzt das Richtige zu wollen. Und er geht daran schier zugrunde. Sein Schweiß tropft wie Blut auf der Erde und Gott hilft ihm durch einen Engel. Und ich gehe davon aus, dass der Engel weniger dazu da ist, ihm jetzt innerlich zu helfen. Dazu ist Gott selber zuständig durch seinen Geist. Sondern dass der Engel ihm jetzt in seinen körperlichen Leiden assistiert. Weiß ich, dass er nicht bewusstlos zusammenbricht. Der innere Kampf von Jesus, der ist so heftig, dass er in Schweiß gebadet ist. Es gibt dazu im Hebräerbrief eine Beschreibung. Der Hebräerbrief macht ja deutlich, dass Jesus als der Sohn Gottes über den Engeln steht. Ne? Aber hier, da muss er sich von Engeln helfen lassen, weil er eben auch ganz Mensch gewesen ist wie wir. Hebräer 2 von Vers 5 an. Gott hat die zukünftige Welt, um die es in unserer Verkündigung geht, nicht den Engeln unterstellt. Es gibt eine Stelle in der Schrift, an der ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für kurze Zeit geringer gemacht als die Engel. Dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Eins jedoch sehen wir bereits, er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt worden. Denn er hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Lukas berichtet weiter, Vers 45. Als er vom Gebet aufstand, ging er zu den Jüngern und fand sie vor Kummer schlafend vor. Er sagte zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Das, was Lukas hier andeutet, ist, dass die Jünger mit Jesus gelitten haben. Also der Kummer bezieht sich wahrscheinlich darauf, sie sehen, wie Jesus voller Verzweiflung zu Gott betet. Aber sie sehen auch, er hat sich ja selber von ihnen ein Stück weit zurückgezogen und will das jetzt alleine durchstehen. Sie würden ihm, wenn sie können, irgendwie gerne beistehen, aber das ist ihnen nicht möglich. Also Jesus ist hier in Bereiche vorgestoßen, die Versuchung ist so groß, dahin kann ihm kein Mensch folgen. Aber mitleiden tun die Jünger. Aber was tut dieser Kummer? Der macht sie schläfrig. Fragt mich nicht, wie logisch das ist. Ne? Also kann man vor Kummer müde und werden und einschlafen? Offensichtlich, ja. Aber Jesus tadelt sie auch. Wie könnt ihr schlafen? Also normalerweise gehört es zum Gebet in Versuchung, dass man wachsam ist. In Vers 46, dann formuliert Jesus nochmal dieselbe Bitte wie schon in Vers 41. Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und so wie das geschildert worden ist, also Vers 41, Vers 46, ist so der Rahmen, die Aufforderung an die Jünger, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und dann die Begründung für diese Aufforderung, weil es gibt ganz schlimme Versuchungen. Jesus selber hat sie durchgemacht. Und er hat sie nur dadurch bestanden, dass er so gebetet hat. Ja, wie ist denn das mit Jesus? Er ist ja der Sohn Gottes, ne? Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und da könnte man, daraus könnte man den falschen Schluss ziehen, dass wenn Jesus in Versuchung geraten ist, da war das eigentlich nie echt. Also, weil er eben noch diese göttliche Natur hat. Also wenn es wirklich brenzlig wurde, ne? Da kam die göttliche Natur zu Hilfe und hat das schön abgepuffert. Also wir haben ja keine göttliche Natur, wir sind nur Menschen. Wenn wir in Versuchung geraten, ja worauf, da müssen wir halt beten, weil in uns selbst haben wir gar keine Kraft, keine Ressourcen, um der Versuchung zu widerstehen. Jetzt könnte man denken, also wird das hier nicht ein bisschen übertrieben mit Jesus, ne? Ja, ist ein Geheimnis. Also Jesus wurde versucht wie wir, weil er ein Mensch ist und er hat sich in dieser Versuchung nicht irgendwie dadurch rausgestohlen, dass er seine göttliche Natur zu Hilfe nahm. Man nennt das, das ist die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre. Also Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und da gibt es Dinge, die können wir nur ahnen, nicht wirklich ergründen. Aber eben manchmal ist es gut, sich darüber Gedanken zu machen, etwa wenn es darum geht, ist Jesus wirklich versucht worden oder war das alles nur eine Show? Hat nicht doch seine göttliche Natur das alles abgepuffert, sodass er eben, wenn es wirklich hart auf hart gekommen wäre, dann wäre so ein Schalter umgelegt worden und Jesus hätte dann plötzlich so gebetet wie in Johannes 17. Ne? Kurz vorher betet Jesus so wie in Johannes 17, also sehr selbstbewusst. Ne? Er ist der Sohn Gottes, von Ewigkeit her mit dem Vater verbunden. Ja, vergleicht mal Johannes 17 mit dem Gebet in Gethsemane. Das Gebet in Gethsemane ist kurze Zeit später. Also bei der Zwei-Naturen-Lehre, da sagt man, die sind beide eigenständig. Jesus hat eine eigenständige menschliche Natur und eine eigenständige göttliche Natur. Die sind aber nicht so eigenständig, dass sie nicht auch verbunden wären. Die sind ungetrennt. Sie sind ungetrennt und eigenständig. Das machen wir. Das spielt, ich werde noch das ein oder andere Mal darauf zu sprechen kommen, gerade in der Passion, weil am Ende stellt sich die Frage, wer ist da überhaupt am Kreuz gestorben? Ist Gott am Kreuz gestorben? Eigentlich ist Gott ja unsterblich, ne? Wird in der Bibel gesagt. Also Gott ist derjenige, der aus dem alles Leben kommt. Er ist der Schöpfer von allem. Kann der sterben? Heute sind wir nur bei der Frage, kann Gottes Sohn, der göttliche Würde hat, versucht werden wie wir? Echte Prüfung. Und die Antwort ist ja. Wenn er das so will, wenn er sich seiner göttlichen Natur in dieser Situation enthält, dann wird er genauso geprüft wie wir und steht genauso vor der Frage, will ich Gott gehorsam sein oder nicht? Wir bekommen hier einen besonderen Einblick in die menschliche Seele von Jesus, dem menschgewordenen Sohn Gottes. Er hat Versuchungen erfahren wie wir, echte Versuchungen, denen er im Gegensatz zu uns nie erlegen ist. Und dadurch, dass Jesus Versuchungen ausgesetzt war wie wir, werden wir ermutigt, in Versuchungen Beistand und Hilfe bei ihm zu suchen. Das ist genau die Gedankenführung, die der Schreiber des Hebräerbriefes uns nahelegt. Hebräer 2, Vers 18 etwa, weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er nun denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Man fragt sich, wieso? Konnte Gott im Alten Testament denen, die in Versuchung gerieten, nicht auch helfen? Also warum ist das jetzt so? Gibt es da irgendwie wie einen Fortschritt vom Alten zum Neuen Bund? Offensichtlich ist es so. Also wir kriegen im Neuen Bund mehr Hilfe in Versuchungen als im Alten, weil Jesus selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war. Und er kann uns nur deshalb in Versuchungen helfen, weil er selber in Versuchungen sich bewährt hat. So ist die Gedankenführung. Oder dann Hebräer 4, Verse 14 und 15. Weil wir nun einen großen Hohenpriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus ist in Versuchung gekommen wie wir. Und er hat auch in Gethsemane der Versuchung widerstanden um sein Leben im Gehorsam zum Vater für dich und mich zu geben. Weil Jesus der Versuchung immer erfolgreich widerstanden hat, kann er dir in Versuchungen beistehen. Durch ihn findest du Vergebung deiner Sünden. Bei ihm findest du Hilfe in jeder Versuchung. Und wenn du schon einer Versuchung mal nachgegeben hast, kannst du damit auch zu Jesus kommen und ihn bitten: Herr, ich habe es nicht so gemacht wie du. Ich bin der Versuchung erlegen. Ich bitte dich, vergib mir. Jesus ruft dich auf, dass du ihm in allen Schwierigkeiten vertraust. Der zweite Punkt. Jesus ließ die Macht des Bösen an sich austoben, damit wir der Finsternis entkommen. Die Gefangennahme von Jesus von Vers 47 an. Noch während Jesus das sagte, kam ein Trupp von Männern, an ihrer Spitze der Judas hieß, einer von den Zwölfen. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Ja, handelt sich hier um einen Bruderkuss. Wie üblich der damals war, weiß man nicht so genau. Entweder war es ein Kuss auf die Backe oder auf den Mund, wahrscheinlich auf die Backe. Es ist auf jeden Fall ein Ausdruck von Nähe und Vertrauen. Familienzugehörigkeit kommt hier zum Ausdruck. Und hier ist es ein Ausdruck von Heuchelei. Und Jesus beschämt Judas für diese Heuchelei. Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Also fiel dir nicht eine bessere Möglichkeit ein, mich zu verraten, als auf diese Weise, dass du mich jetzt hier noch umarmst? Schämst du dich gar nicht? Bist du so von Bosheit durchdrungen, dass du so ein Zeichen der Freundschaft einfach so missbrauchst? Jesus ergeht es wie seinem Ahnvater David. Der hat einmal in einem Psalm, Psalm 41, bezeugt: Alle, die mich hassen, stecken ihre Köpfe zusammen. Sogar mein Freund, dem ich vertraute, der bei mir von meinem Brot gegessen hat, auch er hat sich nun gegen mich gewandt. Jesus hat den Verrat durch Judas vorausgesehen. Er hat ihn davor gewarnt, Kapitel 22, Vers 22, der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Judas hat diese Warnung in den Wind geschlagen. Er ist selber dafür verantwortlich, dass er der Versuchung, Jesus zu verraten, bis zum Ende nachgegangen ist. Judas ist dann, als er dieser Versuchung nachgegeben hat, zum Werkzeug Satans geworden. Lukas 22, Vers 3, da ergriff der Satan Besitz von Judas. Der Satan, der Widersacher Gottes, der will, dass Jesus nicht länger wirken kann in Jerusalem. Der will nicht, dass Jesus das Volk auf seine Seite bringt. Er will nicht, dass Gott durch ihn seine endgültige Herrschaft aufrichtet, und er denkt, wenn er Jesus zu Tode bringt, dann hat er sein Ziel erreicht. Aber er irrt sich gewaltig. Vers 49. Als die, die um Jesus herum waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen hieb auf den Diener des obersten Priesters ein und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte: Halt, hört auf. Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Jesus hat seine Jünger an anderer Stelle gelehrt, liebt eure Feinde und tut ihnen Gutes. Lukas 6, Vers 35. Und einmal mehr ist Jesus ihnen ein Vorbild darin, dass er selbst so gelebt hat, wie er gelehrt hat. Der oberste Priester, der Diener des obersten Priesters ist gekommen, um ihn zu verhaften. Jesus tut ihm Gutes. Jesus zeigt durch die Heilung, dass er der Retter ist. Mitten in seinen eigenen Leiden rettet Jesus. Und das ist eine Vorschattung davon, mitten und durch seinen Tod wird Jesus zum Retter. Jesus hat seine Jünger schon ziemlich früh darauf hingewiesen, dass ihre Zugehörigkeit zu ihm ihnen viel Feindschaft einbringen wird. Und er hat im Blick darauf gesagt, Lukas 6, Vers 29, schlägt dich jemand auf die Backe, auf die eine Backe, dann halte ihm auch die andere hin. Für Jesus ist es wichtig, dass seine Jünger auf Gewalt, die ihnen angetan wird, nicht mit Gegengewalt antworten. Jesus verbietet nicht grundsätzlich Notwehr oder den Schutz von Schwachen, aber es gibt Situationen, da müssen seine Jünger Gewalt, die ihnen angetan wird, einfach hinnehmen. Wenn keine staatliche Gewalt für ihr Recht eintritt, dürfen sie sich nicht mit Gewalt Recht verschaffen. Der Hauptauftrag für die Jünger von Jesus ist und bleibt die Ausbreitung des Evangeliums. Und wenn dies mit Anfeindung verbunden sein sollte, dann ist dies die Gelegenheit, Feindesliebe zu üben. Sie ist, die Feindesliebe, ein gutes Zeugnis für einen Retter, der sich auch nicht gewehrt hat, als er von ungerechten Menschen gefangen genommen, geschlagen und hingerichtet wurde. Vers 52, dann wandte Jesus sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Einmal mehr gibt sich Lukas Mühe, herauszustellen, bei wem er die Hauptschuld an der Verurteilung und Hinrichtung von Jesus gesehen hat. Lukas erwähnt nichts von römischen Soldaten, die dabei waren, als Jesus gefangen genommen wurde. Für ihn fällt die Schuld ganz auf die Anführer des jüdischen Volkes. Jesus macht den Einwand, Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Jesus hat hier wohl zwei Dinge vor Augen, als er das sagt. Zum einen macht er deutlich, was das für eine Heuchelei ist bei den jüdischen Anführern. Wenn es einen Grund gegeben hätte, Jesus mit solch einem Aufwand gefangen zu nehmen, dann hätten sie dies in den Tagen zuvor bereits tun können. Aber dass sie es nicht getan haben, bezeugt einmal mehr seine Unschuld und ihre Bosheit. Und die zweite, wohl wichtigere Anwendung ist wohl die, wenn sie ihn hätten schon am Tag, mitten am Tag hätten gefangen nehmen wollen, hätte er sich nicht gewehrt. Also von Jesus aus war es nicht notwendig, dass sie ihn auf diese Art und Weise gefangen nehmen. Sie hätten ihn bei einer Predigt im Tempel unterbrechen können und Jesus hätte das Volk nicht zum Aufruhr aufgerufen. Er wäre mit ihnen gegangen. Er würde sogar das Volk beruhigt haben. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Die Anführer des jüdischen Volkes und mit ihnen Judas machen sich zu Werkzeugen finsterer Mächte, allen voran Satans. Die Stunde ist gekommen, an dem sie sich am Sohn Gottes vergreifen können. Sie werden, wie Jesus bereits angekündigt hat, ihn nicht nur gefangen nehmen, sondern sie werden ihn auch verspotten. Sie werden ihn verprügeln, schlagen. Sie werden ihn hinrichten. Diese Freiheit gegenüber Jesus haben sie, weil Gott sie ihnen eingeräumt hat. Denn letztlich sind nicht nur Menschen hier am Werk, sondern Gott selbst reicht seinem Sohn den Kelch. Und darum ist es so, die jüdischen Führer des Volkes, auch der Satan, sie haben ihre eigenen Ziele bei der Hinrichtung von Jesus. Sie können aber nicht bestimmen, welche Bedeutung und welche Folgen sein Tod dann letztlich haben wird. Was sein Tod bewirken wird, das hat Gott in seiner Weisheit festgelegt. Und Jesus hat davon gesprochen. Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und welche Bedeutung dabei sein Tod hat, das hat er seinen Jüngern kurz vor seiner Gefangennahme auch erklärt. Lukas 22, Verse 19 und 20. Jesus nahm Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Die Mächte der Finsternis vergreifen sich an Jesus, dem Sohn Gottes, und werden ihn zu Tode bringen. Gleichzeitig handelt Gott. Er rettet uns durch den Tod seines Sohnes. Wie macht er das? Jesus deutet dies an: Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus gibt sein Leben für uns. Im Auftrag des Vaters geschieht dies. Jesus, der Sohn Gottes, war gehorsam bis zum Äußersten. Er geriet in die tiefste Anfechtung. In Jesus keimte die Versuchung auf, Gott darum zu bitten, ob er nicht seinen Willen ändern könnte, um ihn vor dem Tod zu verschonen. Aber aus Liebe zum Vater betete Jesus dann: Aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Indem Jesus auf solche Weise angefochten wurde, hat sich einmal mehr bewahrheitet, dass er, der Sohn Gottes, wahrer Mensch geworden ist. Und er nennt uns, die wir angefochten werden und in Versuchungen geraten, er nennt uns seine Brüder und Schwestern. Er hat für uns sein Leben gelassen und damit den Willen des Vaters erfüllt. Dafür gebührt ihm wahrlich unser Dank, unser Lob, unsere Anbetung. Dafür gebührt es ihm wirklich, dass wir in Sehnsucht darauf warten, dass er wiederkommt. Jesus ging für dich in tiefste Finsternis, damit du in ihm das wahre Licht hast. Halte dieses Licht in Ehren. Amen.